Bin ich ein Mörder oder Mensch? Mensch oder Mörder? Das war aber, dass ich bei Ihnen das erste Mal auch zugegeben habe, Herr Fink, ich war das. Ich habe den Menschen getötet.
Genau, das war die entscheidende Frage. Was willst du? Was willst du sein? Willst du Mörder sein, also dich verwurzeln in einem Leben, das du kennst? Oder aber willst du schauen, was es heißt, Mensch zu sein?
Ihre Reaktion danach war für mich so, dass es genau das Richtige war, weil sie einfach damit so umgegangen sind wie, ja, und jetzt können wir gucken, was wir daraus machen. Die Schuld, die hast du auf dich geladen, die Schuld, die wirst du auch dein Leben lang mit dir rumtragen müssen, da werde ich dir nicht helfen können. Aber wir werden versuchen, so gut damit umzugehen wie möglich. Und dabei werde ich dir versuchen zu helfen.
Rückblende. Hagen Braun war gerade mal 19, galt als brutal. An den Tag, an dem er ein anderes Leben auslöschte, erinnert sich der heute 48-Jährige nur bruchstückhaft. Eigentlich sollte es nur eine Abreibung werden. Es ging um Geld, um Rache. Doch dabei blieb es nicht. Wie im Rausch stach Hagen Braun auf sein Opfer mit dem Messer ein und schlug ihm mit einer Eisenstange auf den Kopf. Warum? Das kann er bis heute nicht erklären. Der junge Mann starb und hinterließ 2 Kinder und eine Frau. Mit dem 3. Kind war sie gerade schwanger. 9 Tage später wurde Hagen Braun festgenommen und später verurteilt wegen Mordes. Er landete in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt, eine kleine Stadt in der Nähe von Mannheim und Ludwigshafen, und wollte sich umbringen vor lauter Gewissensbissen.
Du hast jemanden getötet. Es gibt einfach nichts Schlimmeres. Du hast einen Menschen getötet, Hagen.
Mainz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Hier im Haus des Jugendrechts trifft sich Hagen Braun rund 30 Jahre nach dem Mord mit Johannes Fink, seinem damaligen Gefängnisseelsorger in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Sollte es ein Klischee von einem Mörder geben, vielleicht grimmig, bedrohlich, stechender Blick, Hagen Braun erfüllt es nicht. Er ist freundlich, offen, präsent. Der Seelsorger hingegen wirkt wie ein etwas älterer väterlicher Freund. Ruhig, überlegt, besonnen. Der Kontakt zwischen den beiden unterschiedlichen Männern ist nie ganz abgerissen. Hagen Braun siezt Johannes Fink auch heute noch, aus tiefem Respekt. Und vielleicht, weil er es ihm zu verdanken hat, dass sich sein Leben nach der Tat um 180 Grad gedreht hat. An ihre erste Begegnung erinnern sich beide, als wäre es gestern gewesen.
Dieses Vertrauen, was Sie mir da entgegengebracht haben, das bin ich überhaupt nicht gewohnt gewesen. Ja, Sie waren der Erste, dem ich dann, außer meinen Eltern, den ich da so im Besucherraum schon mal gesagt habe, dass ich das war. Und das war für mich damals, als wir, ist immer noch emotional so wichtig.
Und mein Versprechen war dann auch, dass die Dinge nicht zu Ende sind, wenn die Haftzeit zu Ende ist.
Natürlich habe ich im Gefängnis viele Angebote bekommen, genauso weiterzumachen wie bisher. Und trotzdem habe ich dann es geschafft, mich drauf einzulassen.
Wenn jemand sagt, ich bin für diese Tat verantwortlich, ja, und ich kann es nicht mehr gut machen, weil dieser Mensch nicht mehr lebt, aber dadurch, dass ich mit dieser Schuld lebe und mein Leben nicht wegwerfe, werde ich auch dem Opfer gerecht.
Menschen, die für das Schicksal eines anderen verantwortlich sind, müssen mit dieser Bürde in der Regel ganz alleine weiterleben. Mit den Tätern will kaum jemand etwas zu tun haben, mit Mördern schon mal gar nicht. So sind sie oft mit ihren überwältigenden und existenziellen Gefühlen überfordert, so die Traumatherapeutin Verena König.
Ich glaube, wenn das ins Bewusstsein kommt, dass man selbst sich in die Position versetzt hat, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, also über Leben und Tod zu entscheiden, dass das einen an die absolute Basis des Menschseins bringt, weil wir uns an die Position Gottes setzen, wenn wir über Leben und Tod entscheiden. Und gleichzeitig sind wir aber ein Individuum, was mit einem freien Willen handelt und entscheidet. Und deswegen glaube ich, dass in diesem nachgehenden Prozess sich Dimensionen auftun, die einfach eigentlich zu groß sind für unseren menschlichen Verstand.
Wer sich schuldig macht, wer einem anderen Leid antut, wünscht sich meist nichts mehr, als dass er sich entschuldigen kann und dass ihm verziehen wird. Bei solch einer schweren Tat, so der Philosoph und Theologe Dr. Christoph Quarch, versagen jedoch alle Konzepte von Verzeihen und Vergeben. Es entsteht ein Vakuum.
Und hier müssen wir tatsächlich mit der Situation klarkommen, dass es Dinge gibt, die schlicht und ergreifend unverzeihlich sind. Man kann Schuld auf sich laden, bei der wir nicht erwarten können oder auch erwarten dürfen, dass die Betroffenen uns dafür verzeihen. Vergebung kann immer nur von Seiten derer einem zugesprochen oder ausgesprochen werden, die eben unmittelbar die Opfer oder die Leidtragenden des Geschehenen sind.
Vor der Verhandlung gehen viele hin und schreiben Entschuldigungsbriefe oder bitten um Vergebung. Mit dem Wissen, dass diese Post auf jeden Fall gelesen wird vom Staatsanwalt und vom Gericht. Und für mich wäre es heuchlerisch gewesen.
Du hast dich damals geweigert, einen Versöhnungsbrief zu schreiben, fand ich sehr gut. Die Anwälte raten ja immer, sieht gut aus. Und du hast relativ schnell für dich entschieden, wenn ich sowas schreibe, schreibe ich es nach der Verhandlung. Erst stehe ich zu dem, was ich getan habe. Da hat sich schon sehr früh abgezeichnet, dass du ein besonderer Gefangener bist an der Stelle, ja.
Hagen Braun schrieb tatsächlich einen Brief an die Frau des Opfers, in dem er sein tiefes Bedauern ausdrückte. Allerdings erst nach der Verhandlung. Die Frau antwortete ihm.
Ich habe deinen Brief gelesen, aber das, was du mir angetan hast, ist das Schlimmste, was du mir hättest antun können. Ich habe 3 Kinder, die wachsen gerade ohne Vater auf. Und also das hat natürlich meine Schuld nochmal extrem erhöht. Ich habe einen Vater getötet. Also auch einen Vater getötet.
Ohne dem Opfer auch seine Würdigung zu geben, ohne dem Opfer auch sein Recht in diesem ganzen Prozess zu geben, lässt sich letztendlich Vergebung ja auch nicht aussprechen. Ich glaube, die Vergebung beginnt damit, dass ich anders lebe und dass ich spüre, dass mein Leben so sinnvoller ist.
So machten sich Johannes Fink und Hagen Braun gemeinsam auf den Weg. In unzähligen intensiven Gesprächen während der Haft ging es ums Menschsein, um Lebenssinn, ums Fühlen, ums Mitfühlen und um Verantwortung. Dr. Katharina von Kellenbach ist evangelische Theologin und Professorin an der Uni Dortmund. Sie kritisiert, dass im christlichen Kontext die vorbehaltlose Vergebung das Ziel ist, anstatt zu betonen, dass die Menschen Verantwortung übernehmen müssen.
Das heißt, ich gehe zum Pfarrer, ich beichte, ich bereue vor Gott und Gott vergibt mir und damit ist dieser ganze Prozess eben beendet. Und ich denke, an diesem Punkt muss nochmal nachgearbeitet werden. Indem wir auch ernst nehmen, dass die Schuld nicht verschwindet.
Zu schnelle Vergebung, so ihre Kritik, sei vor allem Täterschutz. Die Auseinandersetzung mit den Opfern fehle dabei.
Also Dietrich Bonhoeffer sprach von der billigen Gnade. Auch er wusste ja, dass es hier ein Problem gibt. Und diese billige Gnade bedeutet, dass ich mir der Vergebung des lieben Gottes eigentlich sicher sein kann. Gott vergibt alles und immer und auch ganz schnell.
Aber wie kann eine Kontaktaufnahme, eine Begegnung mit dem Opfer bzw. seinen Hinterbliebenen aussehen? Gibt es überhaupt passende Worte oder fühlt sich jedes Wort falsch an? Aus Angst, dem nicht gewachsen zu sein, scheuen manche Täterinnen und Täter die Konfrontation.
Ich habe jetzt hier ein anderes, wo er als Kind ist. Ich habe mal gewechselt. Die ganze Wohnung ist voll mit seinen Werken, also alle Zeichnungen, das ist ja alles von ihm.
Katharina Afflerbach steht auf der anderen Seite. Ihre helle Wohnung am Stadtrand geht über 2 Etagen. Neben vielen Fotos von ihren Sommern auf einer Schweizer Alb hängen auch gerahmte Zeichnungen ihres Bruders an den Wänden. Zeichnungen des Lieblingsmenschen, den sie von einem Moment auf den nächsten verloren hat.
Also zum Beispiel hier hinter meinem Lesesessel sehen wir eine Zeichnung von unserer Gartenhütte, das ist im Fachwerkstil. Und darunter, das ist das Letzte, was er uns als Familie geschenkt hat, er hat ein Familienwappen entwickelt, sozusagen erfunden. Das gab es vorher natürlich nicht. Und ja, das ist wie so sein Vermächtnis.
Katharinas Bruder wurde gerade mal 35 Jahre alt. Sein früher Tod wäre vermeidbar gewesen. Er starb durch die Verantwortungslosigkeit eines Autofahrers.
Der Fahrer war ein 81-jähriger Mann, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr hätte Auto fahren dürfen. Auf dem Beifahrersitz saß sein Sohn, der keinen Führerschein hatte. Und dieser alte Vater hat seinen Sohn zu einem Termin fahren wollen. Und diese gesundheitliche Einschränkung, die er hat, weswegen er eben nicht Auto fahren darf, die hat dafür gesorgt, dass er die Kontrolle über sein Auto verloren hat und ja, damit mein Bruder sein Leben. Mein Körper war 100 Tonnen schwer. Ich habe es kaum noch geschafft, ein paar Stufen hochzugehen oder 2 Flaschen Sprudel zu tragen. Ich habe kontinuierlich immensen Durst gehabt. Durst, Durst, Durst. An Essen war natürlich überhaupt nicht zu denken. Wenn ich im Supermarkt an der Kasse stand, konnte ich mich kaum auf den Beinen halten. Ich hatte eine nie gekannte Ungeduld in mir. Der Körper war eine 100%ige Spiegelung meines Inneren. Es tat jede Zelle weh. Und gleichzeitig war der Körper für mich auch so ein Kompass. Auch wenn ich nicht mehr weiteratmen will oder nicht mehr kann, weil ich das Gefühl habe, dass meine Brust zugedrückt wird, er hat es trotzdem gemacht. Er hat mich trotzdem ein paar Stunden lang gnädig in einen Schlaf fallen lassen.
Was Opfer bzw. deren Hinterbliebene erleiden, das machen sich die Verursacher selten bewusst. Womöglich aus Selbstschutz. Der 81-jährige Unfallfahrer dachte jedenfalls nicht daran, mit der trauernden Familie in Kontakt zu treten.
Ganz, ganz, ganz lange nicht. Und plötzlich, vielleicht im dritten Jahr, kam ganz plötzlich ein Brief bei meinen Eltern an. Und in dem Brief hat der Unfallverursacher dargelegt, warum er auf dieser Autofahrt war. Und er hat sozusagen versucht, sich damit zu rechtfertigen, warum er dort im Auto gesessen hat. Er hat mit keinem Wort sein Bedauern ausgedrückt, mit keiner Silbe Mitleid ausgesprochen. Und insofern haben meine Eltern den Brief uns Kindern zwar gezeigt, aber dann nur noch zerrissen. Denn dieser Brief hat die innere Verzweiflung eigentlich nur noch mal aufgerissen und hat keinen Tropfen an Trost oder Verständnis oder irgendwas gespendet. Ich kann die menschliche Seite dahinter sehen. Ich kann sehen, in welcher Not er vielleicht steckte, weil er unbedingt diese Autofahrt für seinen Sohn erledigen wollte. Und ich weiß, dass dieser Mensch bis ans Ende seines Lebens unheimlich gestraft ist, mit dieser Schuld leben zu müssen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er sich dieser Schuld bewusst ist, auch wenn er es uns gegenüber vielleicht nicht formulieren kann.
Nach einer intensiven Zeit des Trauerns fand Katharina Afflerbach den Weg zurück ins Leben.
So, wir sind heute 16 Personen.
Es ist 17 Uhr. Katharina Afflerbach zählt das Besteck ab. 15 Menschen wird sie an diesem Abend mit einem Drei-Gänge-Menü bewirten. Rote Linsensuppe mit Ingwer, ein Gemüseauflauf und als Nachtisch Rosmarin-Pekanuss-Muffins mit warmer Ahornsirupsoße. Sie veranstaltet ein Dinner for Life, ein Spendenabendessen mit 15 wildfremden Gästen für einen guten Zweck.
Die Idee zu den Spendenabendessen kam in dem Jahr, nachdem mein Bruder gestorben ist. Und zwar so ziemlich genau an seinem Geburtstag. Und in der Zeit der Trauer bin ich nicht wirklich sehr gesellig gewesen und habe mich lieber zu Hause eingeigelt. Und ja, irgendwie hatte ich dann anscheinend diese Eingebung, wenn ich schon nicht mehr so gern nach draußen gehe, dann kann ja die Welt vielleicht zu mir nach Hause kommen. Also ich habe mich auch mit Hilfe von diesem Spendenabendessen wie am eigenen Schopf wieder ein Stück weit aus der Trauer rausgezogen.
Wunderbar. Das wird gut.
Es duftet in der Küche nach Rosmarin. Das frisch gebackene Lavendelbrot ist mit einem Handtuch zugedeckt. Der Gemüseauflauf wartet schon in der gläsernen Form darauf, in den Ofen zu kommen. Alles ist perfekt organisiert. Dinner for Life, Dinner für das Leben. Der Name ist ein Symbol für Katharina Afflerbachs zaghaften Weg zurück ins Leben nach der Zeit der Trauer. Rund 60 Dinner hat sie bereits veranstaltet. Die Gäste kennen sich noch nicht. Manche kommen zu zweit, andere alleine. Mehr Frauen als Männer. Die meisten sind zwischen 40 und 60. Pro Abend kommen rund 400 Euro zusammen, jedes Mal für ein anderes Projekt. Obdachlosenhilfe, Hospiz oder Frauenhaus. Die 10.000 Euro-Marke ist schon lange geknackt.
Meine größte Freude ist, dass ich den Rahmen biete für die Menschen, dass die einen schönen Abend haben. Also ich brauche auch gar nicht dabei zu sein. Ich bin sogar am liebsten in der Küche und dann schallt das Lachen und die Gespräche hier zu mir rüber und ich merke, die haben eine tolle Zeit, die verbinden sich, die kommen ins Gespräch und das ist für mich das Schönste, diese Plattform, dieses Angebot zu kreieren.
Nach und nach trudeln die 15 Gäste ein. Es wird voll im Wohnzimmer. Ein Foto des Bruders steht auf der Fensterbank, als würde er die ganze Zeit zuschauen. Das macht ihn nicht wieder lebendig, aber ein bisschen ist es eine Hommage an ihren Lieblingsmenschen, der, so empfand sie es, ihr diese Idee aus dem Himmel geschickt hat, just an seinem Geburtstag. Um 22:30 endet das Dinner for Life. Alle machen einen fröhlichen und gelösten Eindruck.
Total beflügelt, absolut beflügelt. Ich habe mich bedankt für den schönen Abend, für das leckere Essen. Und ja, also total leicht und fröhlich und gut gelaunt.
Das Dinner for Life als ein Stück Trauerverarbeitung, als ein kleiner Schritt zurück ins Leben. Der Unfallfahrer spielt für sie heute keine Rolle mehr. Klagen wollte die Familie nicht. Das hätte sie zu sehr an den Täter gebunden.
Ich muss es irgendwie loslassen. Ich weiß nicht, ob ich ihm vergebe. Das weiß ich nicht. Aber ich bewerfe ihn nicht mit Schuld. Aber ich trete nicht noch nach. Ich klage ihn nicht an und ich verstärke das nicht noch, indem ich verurteile und aburteile, weil ich genau weiß, wie haarscharf die Trennung ist zwischen Leben und Tod und dass ein menschlicher Fehler, ob aus Fahrlässigkeit, aus Unachtsamkeit oder was auch immer, auch mir in jeder Sekunde meines Lebens selbst passieren kann.
Tatsächlich treffen wir uns hier in den Räumlichkeiten. Im Stuhlkreis sitzen wir dann mit 10 Teilnehmern, 2 Trainern.
Zurück im Haus des Jugendrechts in Mainz. Hagen Braun hat die Seiten gewechselt. Heute, knapp 30 Jahre nach dem Mord, arbeitet er hier als Anti-Aggressionstrainer für jugendliche Gewalttäter. Schwere Körperverletzung, Raub mit Körperverletzung, Waffengewalt. Manche waren schon im Gefängnis, andere haben Bewährungsauflagen. Der Trainer verschweigt erst mal, dass er einer von ihnen ist.
Und erst so nach dem 3., 4., 5. Treffen, je nachdem, wie es halt reinpasst in den Kurs, erzähle ich von mir, von meiner Biografie, von meinem Leben. Und dann ja, bleiben oft offene Münder zurück. Aber auch der Respekt, den sie mir direkt entgegenbringen, sagen, boah, Wahnsinn. Was du da draus gemacht hast, ist unglaublich. Und Vorbild ist vielleicht das falsche Wort, aber ich halt wirklich auch sagen kann, es gibt wirklich die 2., 3., 4. Chance hier in dem Land. Die Chance hat jeder, nur muss auch ergriffen werden.
Das Anti-Aggressionstraining hat Hagen Braun bereits während der Inhaftierung kennengelernt. Zunächst als Teilnehmer, dann als Co-Trainer. Später, nach der Entlassung, hat er selbst die Ausbildung gemacht.
Ich kann das nie wieder gut machen, was ich getan habe. Dafür gibt es keine Entschuldigung, weil Tod ist Tod. Und das Einzige, was ich tun kann, der Gesellschaft versuchen, ein Stück weit zurückzugeben. Wenn ich nur einen erreiche in so einem Kurs, der zumindest drüber nachdenkt, nicht zuzuschlagen, dann habe ich für mein Empfinden schon ein bisschen was wieder gut getan, Gutes getan.
Für den Philosophen und Theologen Christoph Quarch ist das der einzige Weg, mit schwerer Schuld irgendwie umzugehen.
Ich übernehme die Verantwortung für das, ich getan habe. Ich kann das zwar nicht wieder gut machen, aber ich kann mit dem Leben, das mir noch verbleibt, etwas dazu beitragen, dass vielleicht anderswo in der Welt Unrecht ausgeglichen wird. Ich begreife das jetzt als Chance, als Möglichkeit, etwas Sinnstiftendes, Vernünftiges mit meinem Leben zu machen.
Beim Anti-Aggressionstraining selbst sind keine Tonaufnahmen gestattet. Hagen Braun erklärt im leeren Trainingsraum, wie er jedes Mal versucht, dicke Bretter zu bohren. Vor allem bei jugendlichen Straftätern, die sich die Tat schönreden, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Um die Dimension einer schweren Straftat spürbar zu machen, fragt er jeden Einzelnen:
Wie viele Leute waren denn betroffen oder sind betroffen von der Gewalttat? Und dann sagen die oft nur, ja, mein Opfer, ich. Und wer noch? Ja, wie, wer noch? Genau. Wo ist denn die Gewalttat passiert? Ah ja, am Bahnhof. Ah ja, wie viele Zuschauer habt ihr denn am Bahnhof gehabt? Ja, weiß ich nicht, vielleicht 50. Aha, die sind alle betroffen. Und am Schluss stehen dann, wir tun für jeden Betroffenen eine Kerze an, so eine Grabkerze. Und dann stehen nachher 100, 150 Kerzen da vor ihm, alle flackern.
150 flackernde Grabkerzen. Für den einstigen Mörder und heutigen Anti-Aggressionstrainer ist dieses Bild beeindruckender und eindringlicher als die oft vergebenen Appelle an die Täter, sich in das Leid der Opfer hineinzuversetzen.
Da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, weil mich das rührt mich so dermaßen. Wenn ich das machen würde über diese Methode, würden wahrscheinlich 300 Kerzen da stehen. Die stelle ich mir vor. Diese ganzen Kerzen, die stelle ich mir vor.
300 Kerzen würden brennen, hätte Hagen Braun die Methode mal für seine Tat durchgespielt. 300 Menschen, so schätzt er, waren von dem Mord betroffen. Heute arbeitet er nicht nur mit straffälligen Jugendlichen, er geht auch in Schulen und erzählt seine Geschichte und leitet eine Wohngruppe für ehemalige Inhaftierte. Sein Weg ist keineswegs typisch. Laut einer Studie des Justizministeriums wird rund jeder zweite Ex-Häftling wieder straffällig. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Hagen Braun nicht an seine Schuld erinnert wird. Seit dem Tag des Mordes, so beteuert er, habe er keinerlei Gewalt mehr angewendet.
Ich bin ein emotionaler Mensch oder ich bin auch ein explosiver Mensch. Ich weiß genau, ich habe Aggressionen in mir. Die habe ich immer noch in mir. Aber ich weiß heute ganz anders damit umzugehen. Ich kann mich bei meiner Freundin fallen lassen. Ich kann drüber reden, wenn es mir gerade nicht gut geht. Das sind alles so Dinge, die hatte ich früher nicht. Die habe ich einfach mit mir selber ausgemacht. Mir ging es nicht gut und dann, ach ja, ich bin traurig, aber scheiß auf Trauer. Ich werde aggressiv, ich werde wütend. Ich hau irgendeinem in die Fresse, um vielleicht irgendwas zu kompensieren und vielleicht mal, dass man wieder jemand auf die Schultern haut und mir irgendwo eine Bestätigung gibt. Und das brauche ich heute nicht mehr. Das ist einfach so wertvoll für mich.
Die verwitwete Frau des Opfers hat irgendwann mitbekommen, welchen Weg Hagen Braun eingeschlagen hat. Über ein soziales Netzwerk hat sie ihm eine Nachricht geschrieben.
Und sie findet das sehr gut, was ich tue. Und das macht den Tod ihres Mannes nicht ganz umsonst. Und das ist jetzt nicht, dass das Vergebung ist, aber es ist auf jeden Fall so eine Stärke, wo die Frau mir dann auch gezeigt hat, boah, ey, was für eine Energie, was für eine Kraft hat diese Frau.
Was braucht es, damit Täter zu ihrer Tat stehen? Dass sie nicht die ungünstigen Umstände oder die anderen oder ihre schlimme Kindheit dafür verantwortlich machen? Was braucht es, damit das Schreckliche keinesfalls an Schrecken verliert, aber dennoch zusätzlich etwas Gutes daraus entstehen kann?
Dass es jemanden gibt, der an uns glaubt und an das Gute in uns, an das Unversehrte in uns, ist aus meiner Sicht und Erfahrung als Therapeutin das Wesentliche, das Essentielle. Die essentielle, wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein Mensch, der versehrt ist, der weit weg abgekommen ist vom Weg des Sinnvollen, Richtigen oder Guten, dass der heilen kann und zurückfinden kann auf einen guten Weg.
Veränderung passiert immer, das ist meine Erfahrung, durch Beziehung. Weil der Betroffene muss ja für sich seine Veränderung durchleben, die kann ja nicht von außen kommen. Aber durch eine gute, authentische Beziehung hat er die Möglichkeit, diese Veränderungen einzuleiten, die in ihm grundgelegt sind.
Das werde ich immer gefragt. Ich bin ja ganz viel in Workshops und Seminaren und Fortbildungen und die fragen mich immer, was hat der Fink gemacht bei dir? Und ich sage immer, ich kann es überhaupt nicht erklären. Es war einfach dieses Momentum, die Zigarette, der Kaffee, innerhalb des Gefängnisses trotzdem einen Menschen zu haben, der mich nicht verurteilt und mich nicht beurteilt, sondern der einfach da ist.
In einer tiefsten Dunkelheit gibt es keine Orientierung. Und ein Mensch, der an ihn glaubt, ist wie ein Licht in dieser Dunkelheit.
Und ich versuche heute Pädagogen zu sagen, wenn Menschen mit großen Sorgen zu euch kommen, dann der Fink zu sein. Zu sagen, ich bin jetzt einfach da, ich höre dir jetzt zu und ich bin für dich da und ich verurteile dich nicht. Und es gibt Lösungen, die wir gemeinsam erarbeiten können, aber du musst es angehen. Es gibt Möglichkeiten und Chancen, zweite Chancen, aber du musst sie ergreifen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.